Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grumann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Dr. Christoph Strohnadel, Vice President of Innovation and Architecture bei der Software AG. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht das GaiaX Lite-Projekt Eupro Gigant.
Hallo Herr Dr. Strohnadel, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich in 2-3 Sätzen vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Strohnadel. Ich sitze hier im schönen Wien in Österreich, arbeite aber seit 15, 16 Jahren in einer globalen Rolle für die Software AG, dem zweitgrößten deutschen Softwareunternehmen. Ich bin dort aktuell im CTO-Office für das Neue zuständig. Der Titel ist offiziell Vice President Innovation and Architecture. Tatsächlich, inhaltlich geht es darum, wenn neue Technologien kommen, wenn neue Partnerschaften, vertikale Lösungen, wenn die auf uns zukommen, ich weiß nicht, Quantencomputing beispielsweise, wo mehr als nur eine Säule der Software AG betroffen ist, nicht jeder x-beliebige Kunde, dann braucht man das CTO-Office, dann kennt sich niemand aus, ein bisschen überspitzt formuliert. Ich bin theoretischer Physiker und wir schrecken uns vor nichts. Daher ist eine der Aufgaben des CTO-Office, das ein bisschen organisationsverträglich, das Neue in die Organisation, auch zu unseren Kunden zu bringen. Und das ist natürlich fantastisch in einem Zeitalter wie heute in der IT.
Kann ich mir gut vorstellen. Die Physiker tauchen immer wieder auf, wenn es um Innovation geht. Sind nicht der erste Absolut. Physiker.
Ah, das ist ein geheimes Völkchen. Ich glaube, die Physiker, die sind einfach sehr quick beim Denken. Also die stellen sich sehr rasch auf neue Situationen ein und freuen sich über Veränderungen.
Damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Sie sagten, es geht um Neues und um etwas Neues geht es auch bei unserem heutigen Gespräch. Im Mittelpunkt steht das GaiaX Lite-Projekt Eupro Gigant, europäisches Produktionsgiganet zur kalamitätsmindernden Selbstorchestrierung für Wertschöpfungs- und Lernökosysteme. Langer Titel, komplexer Titel. Was steckt dahinter?
Dieses Leitprojekt kann man wirklich fantastisch anhand dieses zugegeben ein bisschen sperrigen Titels aufreißen. Das Wichtigste ist das Produktionsgiganetzwerk, also Eupro Gigant. Es geht um Maschinen, um Werkzeugbauer, um die Anwender, die diese Werkzeugmaschinen einsetzen, um etwas zu produzieren, ich weiß es nicht, eine Autotür, um den Endbenutzer, der dann an dieses Auto einsteigt oder der das mit einer Spindelmaschine gedrehte oder gefertigte Werkstück verwendet und um die gesamte Lieferkette dazwischen. Also das ausgehend von dem produzierenden Gewerbe, von Werkzeugmaschinen bis hin zum Endanwender, das steckt in diesem Produktionsökosystem drinnen. Dieses Gigant stellt ab auf ein Netzwerk, wo diese verschiedenen Akteure miteinander vernetzt werden. Natürlich Internet gibt es seit Urzeiten, das World Wide Web gibt es und natürlich kann man sich E-Mails schicken und Files austauschen irgendwo. Aber es geht um das Ganze auf eine höhere Stufe zu legen und das scheint relativ schwierig zu sein. Es gibt seit 2015 Bestrebungen, Datenräume und Ähnliches das zu teilen. Wir werden, glaube ich, auch über GaiaX reden. Also da gibt es einfach Hürden und diese Hürden möchte das Projekt überwinden und zwar nicht so, wie die Amerikaner das machen. Deswegen ist europäisch ganz wichtig. Ein Amerikaner erfindet eine große Plattform, Facebook, Google, Amazon, stellt sie hin, alle schließen sich an, du nimmst meine Standards und tschüss. Das wollen wir aber in Europa nicht, abgesehen von Privacy und Cloud Act. Es geht auch um die digitale Souveränität. Bei Microsoft ist vor einigen Wochen das Anmeldesystem ausgefallen. Ja, 30% auch der mittelständischen Unternehmen stehen, können sie nicht anmelden. Das ist ja ein Irrsinn, wenn man da steht die Fabrik. Also weil Microsoft jetzt hat einen Fehler gehabt, aber was ist, wenn der Präsident Trump Nummer 2 sagt, die deutschen Autobauer, die Zölle mag ich jetzt nicht, jetzt erpresse ich sie mal. Und die Lieferkette steht und das ist nicht nur 5 Tage wie im Suezkanal. Also da ist dieses europäische Verständnis, dieses dezentrale Ökosystemverständnis ganz wichtig. Und noch ein Punkt gegen die Plattformökonomie, nämlich auf diese Single, diese großen Datenkraken, das steckt in diesem ein bisschen sehr wissenschaftlich formulierten kalamitätsmindernden Selbstorchestrierung. Die tatsächliche Einsicht ist, dass man in den heutigen ganz, ganz komplexen Zeiten nicht mehr auf einen Zentralismus à la Kommunismus und zentrale Planwirtschaft setzen kann. Das geht auch bei einer Plattform nicht. Man muss diese lokale Intelligenz draußen in der Fabrik heranziehen. Aber hier, dafür brauchen wir dieses Netzwerk auf Basis einer allgemeinen Datenübersicht, nicht nur lokal optimieren. Das haben wir jetzt gemacht die letzten 30 Jahre. SAP ist ausoptimiert, meine Spindelmaschine ist ausoptimiert. Das heißt, jetzt hole ich Dinge nur noch im Gegenüber, im Austausch mit dem Gegenüber. Und kalamitätsmindernd ist ein bisschen eine Anleihe, Green Deal der EU aus der Waldwirtschaft. Wenn man dort falsch in der Waldwirtschaft Monokulturen hat, dann ist man sehr anfällig gegenüber Einzelstörungen. Also der Borkenkäfer, 80% des Waldes kaputt, beispielsweise. Und das nennt man dort eine Kalamität. Suezkanal steckt ein Schiff fest, 4 Tage lang. Die Supply Chain ist 8 Monate lang disrupted und keiner kann es lösen. Was habe ich da? Keine Resilienz ist das Gegenteil von Kalamitätsmindern. Dahinter steckt auch natürlich, es gibt handfeste wirtschaftliche Ziele, warum man da mitmachen soll, also Produktivitätszuwächse, Produktionskostensenkungen, Energieeffizienz, da steckt alles in diesem, ich möchte mehr Resilienz bauen, aber das geht nicht mehr alleine. Und dafür braucht man eben dieses Netzwerk. Und Wertschöpfung und Lernökosysteme. Wertschöpfung ist klar, da geht es um die Vernetzung. Und das ist es auch wichtig. Wir haben 2 Arten von Vernetzung. Das ist nämlich noch ungelöst in vielen Fällen von der Werkzeugmaschine, vom Sensor bis zu dem Produktionssystem, bis zur IT. Innerhalb eines Unternehmens haben wir es noch nicht. Stichwort Industrie 4.0. Da gibt es noch was zu tun. Aber auch dann vertikal zwischen den Akteuren. Und natürlich ist es eine Wertschöpfungsebene oder ein Wertschöpfungssystem. Und abschließend wissen wir auch, dass das nicht statisch ist. Wenn wir jetzt 2025 fertig sind, dann implementieren wir alles und in 5 Jahren kommt der nächste disruptive Element. Nein, wir wollen auch eine Wissensdatenbank aufbauen, wo man auf einer höheren Ebene draufschaut, was haben wir denn gemacht, damit man dann in 10, 15 Jahren vielleicht etwas anderes aufbauen kann auf diesem Produktionsgiganetzwerk.
Eupro Gigant ist ein deutsch-österreichisches Projekt, passt perfekt zu Ihrer eigenen Historie. Aber wie kam es zu dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen deutschen und österreichischen Projektpartnern, gerade in diesem Bereich?
De facto hat das bei einer deutsch-österreichischen Partnerschaft bei der Forschungsförderung oder bei der industriellen Förderung angefangen. Okay. Es hat in Österreich die Forschungsförderungsgesellschaft gegeben und auch in Deutschland das BMWI, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die beide sich vorher schon, das war 2018, 2019, wollten die gemeinsam wegen Dach, wegen gemeinsamer Sprache, wegen grenzüberschreitenden Nutzung von Synergien ein Projekt ausschreiben, ein gemeinsam geführtes bilaterales Leitprojekt, wo es um die smarte Nutzung, die smarte und souveräne Nutzung, muss ich dazu sagen, von Daten in der Produktion geht. Das hängt übrigens immer an Personen. Also wir waren, also die treiben das und die können dann auch die beiden Organisationen, die ist natürlich groß, die Forschungsförderungsgesellschaft und bei uns das Wirtschaftsministerium ist groß, die haben eine Ausschreibung gemacht und dann ist es uns gelungen, die TU Wien, die Pilotfabrik der TU Wien und das PTW in der TU Darmstadt, die ja auch die ETA-Fabrik haben, als Konsortialführer jeweils für das eigene Land, weil so harmonisiert sind die rechtlichen Dinge dann bei Ausschreibungen noch nicht. Also es ist ein Führungsduo und da gibt's halt dann einen Rattenschwanz von insgesamt 16 Projektpartnern, die sich darum kristallisiert haben. Aber die beiden haben das getrieben. Sowohl auf der Förderseite hat es eine deutsch-österreichische Partnerschaft gegeben, als auch bei den Konsortialführern. Und rund um die ist das entstanden und deren Netzwerk.
Ein Hauptkriterium, Sie sprachen es schon an, von Eupro Gigant, ist die Integration in die Europäische Cloud-Initiative Gaia-X. Weshalb ist diese Integration so wichtig oder andersherum gefragt, was bringt diese Integration?
Ich habe es am Anfang schon angedeutet, dass man in diesem Giganet versuchen muss, die Teilnehmer von einer höheren Ebene miteinander zu verbinden, als das über reines E-Mail oder einen Webserver möglich ist. Und da haben wir auch im Rahmen des Projekts und nicht umsonst ist Architektur in meinem Titel drinnen, gibt es 3 Schichten, in denen man das bewerkstelligen muss. Das eine ist die reine technische Verbindung. Also wo es um etwas mehr geht, Datenräume, um Service Mesh, wie kann ich also diese Funktionen quer über alle Teilnehmer zur Verfügung stellen? Und dann gibt es drüber natürlich eine semantische Schicht, also welche Bedeutung haben die Daten und ganz drüber die Prozessschicht, weil die Daten verwendet man ja, um Geschäftsprozesse zu steuern. Das reflektiert sich schon im Titel mit dieser Orchestrierung. Und wenn man alle 3 Schichten nimmt, Technik, Semantik und Prozesse, dann ist das Projekt zu groß. Also wir haben gesagt, wir kümmern uns, weil wir, ich glaube, 5 oder 6 fachspezifische KMUs und mittelständische Unternehmen haben, die kennen sich in ihrer Werkzeugmaschinenbau, in ihrer Anwendung aus. Wir konzentrieren uns auf den schwierigsten Teil. Das ist Semantik und Prozesse und die Technik, also wie man die Daten miteinander verbindet, das überlassen wir einem anderen Projekt und da nehmen wir GaiaX. Weil wir können da keinen Hyperscaler nehmen, also die Amazons oder Google, weil wir uns dann wieder eine zentrale Plattform ausliefern würden. Das ist das Gegenteil von einem souveränen der Mechanismus. Was nicht heißt, dass die völlig außen vor sein müssen, aber die GaiaX Technologien und Schnittstellen und Self-Descriptions und Federation Services stellen das auf einer unabhängigen Basis zur Verfügung. Die würden wir gerne nutzen. Und in diesem Kontext war auch die Ausschreibung, diese Pilotausschreibung, die voriges Jahr, ich glaube im August war sie fertig, hat absichtlich gesagt, man soll auf diese Initiative, sobald es da belastbare Ergebnisse gibt, setzen, um auch in einem Art Realversuch, Reallabor zu erproben, wie funktioniert denn das? Weil ein Standard ist rasch geschrieben, GaiaX. Also zeigt sich, dass das natürlich auch ein bisschen mehr Zeit dauert, als was ich vielleicht wünschen würde. Aber den muss man erproben, sonst lernt man auch nichts durch die Fehler im Standard oder was wirklich gebraucht ist. Also wir konzentrieren uns auf Prozesse und Semantik und nehmen die Technologieschicht, die Service-Schicht, Identity und Access Management von GaiaX, weil alles hätte uns sonst überfordert.
Also bringt mich gleich zur nächsten Frage, eben genau dieser Rolle GaiaX versus große Hyperscaler. GaiaX wurde im Herbst 2019 vorgestellt und damals hieß es ganz klar Gegengewicht zu den Angeboten der großen internationalen Cloud-Giganten wie Amazon, wie Google, wie Microsoft. Außerdem, auch das ist ja ein wichtiger Punkt bei der Einführung, es sollte die Abhängigkeit europäischer Unternehmen von diesen Anbietern reduziert werden. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, ist von dieser Zielsetzung nicht mehr viel übrig, mehr noch von GaiaX-Seite. Wir hatten auch entsprechende Vertreter hier im Podcast, wird heute sogar darauf hingewiesen, wie wichtig die Beteiligung der Hyperscaler ist. Sie sagten es bereits, bei EuproGigant spielt die Hyperscaler-Seite keine Rolle. Ich habe auch auf der Partnerseite nachgeguckt, da fehlen auch die großen Namen der Hyperscaler. Wird also zumindest auf Projektebene versucht, die großen ein bisschen da außen vor zu lassen. Oder wie sehen Sie überhaupt die Rolle bei so etwas wie GaiaX?
Ich würde gern beim ersten Punkt Ihrer Frage anfangen oder bei den ersten beiden, gerne, wie GaiaX dieses Gegengewicht zu den Hyperscalern zieht. Und da war von Anfang an klar, das war auch politisch und auch technisch so gewollt, dass man nicht ein zweites europäisches Amazon aufbaut und 10, 20, 50 Milliarden investiert und eigene Hardware hinstellt, sondern, und deswegen spielen die Hyperscaler auch eine Rolle, die Hardware, die physischen Rechenzentrum, davon geht GaiaX aus, wird es natürlich in Zukunft 5 Hyperscaler, Alibaba, man darf die Chinesen nicht vergessen, Google, absolut, aber auch IBM, aber auch die europäischen kleineren, Atos, OVH Cloud, A1 Digital ist bei EuproGigant. Also es wird in Zukunft, das ist zumindest die Erwartung von GaiaX, die großen geben, die mittleren und dann die kleinen. Und da ist ganz wichtig auch das Edge Computing. Mit 5G werde ich Rechenzentrum in jedem Bezirk haben und das ist von der Telekom. Ich meine, wir wissen, die Telekom bundelt jetzt mit der, also die Deutsche Telekom mit Google, aber da wird es verschiedene Lösungen geben. GaiaX möchte als Gegengewicht nicht hardwarelastig etwas Neues aufbauen, sondern über die Hardware, die zum Teil europäisch, zum großen Teil natürlich auch international über die großen Hyperscaler reinkommt, eine Schicht legen. Und das ist ein Daten- und Service-Mesh, würde ich sagen, wo man das oberhalb dieser Schicht miteinander verknüpft. Gigantdaten, Gesundheitsdaten und ähnliches. Und das ist das Gegengewicht zu den Hyperscalern. Und die Abhängigkeit wird reduziert. Wenn Sie heute zu Amazon gehen und eine Software implementieren, wir haben das gemacht. Wir haben unser Cumulocity auf AWS implementiert, auf Azure, auf Alibaba und auf Google Cloud Plattform. Soll ich es Ihnen sagen? Ist ein Horror. Das ist zwar nominell alles dasselbe, S3, aber Sie haben ganz, ganz wenig Synergien. Also, wir würden uns viel mehr Synergie wünschen. Und da kann GaiaX ansetzen. Also wenn ich Services habe, die nicht direkt auf AWS beruhen, sondern auf dieser GaiaX-Schicht, dann bin ich unabhängig. Weil wenn dann AWS, und das ist auch der Grund, warum die Hyperscalers mitmachen, nicht nur wegen des Know-hows, das sie durchaus einbringen können, aber die wissen, dass sie dem Cloud-Deck unterliegen. Und die deutsche Bundesregierung wird vertrauliche Daten nicht zu Amazon geben. Und auch wahrscheinlich nicht zur Deutschen Telekom, wenn dort Google-Software dahinter ist. Natürlich gibt es dort ein Backdoor. Das ist ja jeder naiv, der glaubt, Huawei hat bei 5G hat kein Backdoor drinnen. Entschuldigung, da hat man nichts gelernt nach Snowden. Das heißt, die Lösung ist, kritische Daten und da die Wahlfreiheit zu geben den Unternehmen und das Transparenz zu machen. Ja, natürlich laufen wir auch auf AWS. Wir laufen aber auch auf der österreichischen Telekom oder bei der Telstra. Und diese Wahlfreiheit, das ist ein bisschen der Punkt auch, warum Gaia-X eine Berechtigung hat. Also nicht Infrastruktur, sondern über diesen Portabilitäts-Layer, Interoperabilitäts-Layer. Und der Grund, warum wir die nicht im Projekt brauchen, ist, weil ja Gaia-X diesen Standard bringt. Diese Gaia-X-Schicht hat ja genau den Standard damit, und deswegen ist Amazon auch dabei. Die wollen natürlich auch wissen, wie dieser Standard geht. Natürlich wollen sie es auch beeinflussen, damit das jetzt nicht völlig aufwendig ist und werden nicht Zusätze machen. Aber letztendlich, und man weiß das auch aus Frankreich, AWS-Kunden in Frankreich haben AWS schon weit gebracht, Zugeständnisse zu machen. Wer das betreibt, wie weit das wirklich ist. Natürlich, den Cloud-Act kann auch AWS nicht aushebeln. Und wenn die europäischen Geschäftsführer von amerikanischen Unternehmen sagen, wir schwören Stein und Bein, das ist noch nie vorgekommen, die müssen lügen. Also ich werfe das jetzt nicht vor, aber man darf gar nicht bekannt geben oder man weiß es gar nicht, wenn man die Daten weitergegeben hat. Das ist das Gegenteil von Souveränität. Und manchmal macht ja das nichts. Manchmal will man eben diese Wahlfreiheit haben und da nehmen wir Gaia-X. Und dann kann man sich überlegen, ob die Maschinendaten, die man teilt, über Amazon laufen oder über A1 Exoscale, weil das ein rein österreichisches oder ein rein europäisches Unternehmen ist. Das heißt, für uns ist wichtig, dass Cloud-Provider dabei sind, damit wir wissen, wie das funktioniert, auch wie die Standards sich umsetzen. Die Hyperscaler müssen wir jetzt da nicht in dem Projekt unbedingt fördern. Wir haben sie automatisch mit GAIA-X dabei.
Ist klar.
Also insofern, ich weiß auch gar nicht, ob die förderbar werden, sage ich ganz ehrlich.
Das ist eine gute Frage, aber würde sicher zu weit führen. Cloud-Act, DSGVO hatten wir mehrere, auch Juristen hier schon im Podcast. Also wie gesagt, wer da nochmal nachhören möchte, da haben sie sich nicht weit vorgewagt. Das wird auch mittlerweile ja von juristischer Seite ganz klar bestätigt, dass es natürlich für amerikanische Unternehmen erforderlich ist, den Cloud-Act einzuhalten, egal jetzt, wer da gerade politisch an der Macht ist. Aber lassen Sie mich auf zwei Punkte noch doch nochmal eingehen. Technisch kann ich Ihnen folgen, dass Sie sagen, klar, wenn wir mit Gaia-X diesen Oberlayer haben, ist letztendlich egal, ob das Blech darunter, ich sage es mal etwas vereinfacht, bei AWS ist, bei einer A1 oder bei einer deutschen Telekom. Auf der anderen Seite ist natürlich alles ein Markt und der Cloud-Markt ist derzeit unglaublich in Bewegung. Die Hyperscaler wären nicht die Hyperscaler, wenn sie sich nicht schon ein Riesenstück vom Kuchen abgeschnitten hätten. Besteht nicht doch irgendwo die Befürchtung, Sie sprachen es ja selber auch an, auch die Software AG, Ihr eigenes Unternehmen, hat ja auch diverse Lösungen zu AWS migriert, zu Azure migriert. Also besteht nicht die Problematik jetzt für das, ich sage es jetzt mal, mittelständische Produktionsunternehmen, dass einfach derzeit der Microsoft, der Google, der Amazon einfach da ist und natürlich sagt, it's my platform, aber immerhin hat er eine.
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass für manche Anwendungen natürlich auch der Mittelstand zu Amazon gehen kann, oder zu Google. Die Schwierigkeit, wenn man besonders als kleines Unternehmen in so eine große Service Cloud oder IaaS oder Plattform as a Service geht, ist, dass die einfach 500 Services anbieten und nicht wissen, und ich weiß als Mittelstand aber nicht, welches von diesen Services soll ich nehmen. Das heißt, die Architekturfrage, wie schaut meine Anwendung aus? Wenn Sie bei Amazon Storage-Lösungen auswählen, gibt es 40. Wenn Sie Container-Orchestrierungen nehmen und alle sind miteinander nicht kompatibel. Das heißt, wenn Sie da am Anfang einen Fehler machen in der Architektur, müssen Sie nach einem halben Jahr die Architektur ändern. Und das will sich ja niemand leisten. Und da haben natürlich lokale, also für manche Anwendungen, lokale Cloud-Anbieter nicht nur den Vorteil, dass das Angebot überschaubarer ist. Dieses Angebot kann natürlich auch vertikal zugeschnitten sein. wenn man föderale Lernmodelle in der Produktionsindustrie oder Sensordatenweiterverarbeitung. Ich glaube nicht, dass Amazon sich in diese spezifischen DIN-Normen und ähnliche Produktions-CAD-Normen versteift oder Anbindung von IoT-Plattformen. Bleiben die alle generisch sehr stark im Business-to-Consumer-Bereich. Und dort gibt es eine Nische, absolut auch für die europäischen Cloud-Anbieter, weil die viel näher am Kunden sind natürlich, einfachere Lösungen, vertikal ausspezifizierte Lösungen anbieten können und damit zwischen den Cloud-Anbietern, den Hyperscalern sicher auch flexibler agieren können. Und auch preislich ist das Delta jetzt, da muss man sich das schon auch anschauen, der Cloud-Anbieter ist jetzt nicht so viel billiger. Im Gegenteil, wenn Sie das 100% der Zeit mieten, dann ist das höllisch teuer. Abgesehen davon stellt sich für ein mittelständisches oder kleines Unternehmen so einfach die Frage, welche von den 150 CPU-Typen nehme ich denn? Und wie berechne ich denn in meinen I.O. per Seconds Count? Das ist ja nicht mehr überschaubar. Also hier, also klar, natürlich für die Software, klar können wir das machen, weil wir 5000 Mitarbeiter. Aber wenn sie kleiner sind, dann erleben, können die bisschen die höhere Veredelungstiefe der Atos, der OVH Cloud und der A1 Digital Exoscale, die haben da absolut noch ihre Berechtigung.
Wirklich, ein spannender Input, weil wie gesagt, in der Tat werden ja auch die Hyperscaler, wir hatten ja auch eine Amazon, Microsoft hier schon im Podcast, die werden natürlich nicht müde, einfach zu sagen, ja, wir bauen, ich habe die Zahl jetzt auch nicht im Kopf, waren inzwischen schon aus dem letzten Jahr, pro Tag fast 1 bis 2 neue Services auf. Aber da ist dann wirklich die Masse eben für den mittelständischen Produktionsbetrieb, ist einfach dann, nützt am Ende gar nichts, weil es einfach nur Masse ist, aber ihm eigentlich bei seiner Entscheidung nicht weiterhilft.
Exakt, richtig, ja. Und dieses Wissen wird immer weniger am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ich glaube jetzt, also heuer in Österreich und auch in Deutschland ist das erste Jahr, wo die absolute Zahl an verfügbaren Arbeitskräften, unabhängig ob sie beschäftigt sind oder nicht, zurückgeht. Und bei den IT-Services ist das noch viel ärger. Die Jugendlichen heute wollen noch eine andere Work-Life-Balance. Das ist übrigens auch ein Thema. Wir haben einen Generationenbeirat in dem Eupro-Gigant-Netzwerk, wo sich um die Zukunft des Arbeitens und ähnliches, daher auch diese Wissensdatenbank, Gedanken macht. Bei den 20 Jahren schaut es ganz anders aus. Da hat niemand mehr die Ressourcen, um die 250 oder 500 Services von Google auseinander zu glauben. Oder da gibt es welche, die sind so teuer, dass sich's nur im Netzwerkverbund, daher Wissensdatenbank, gemeinsame europäische Standards, auszahlt. Da muss man zusammengehen.
Einen Punkt, den ich nochmal kurz vertiefen möchte, weil Sie ihn auch schon ansprachen. Sie sagten, ein Standard ist schnell geschrieben, mussten dann auch schmunzeln, weil ein Vorwurf, der halt gerade auch bei so Initiativen wie Gaia X immer wieder kommt, ist natürlich, ja, wie soll man es nennen, das Zeitmanagement, die Geschwindigkeit. Mittlerweile gibt es ja sogar Kritiker von Anbieterseite, angeblich eine Telekom, der es auch viel zu langsam geht und jetzt eben deswegen ja wohl auch mit Google zusammengeht. Ich habe mal die Timeline von Eupro Gigant mir angeguckt, Laufzeit 4 Jahre, 9 Standorte, 7 Anwendungsfälle, die bis zum Projektende präsentiert werden sollen. Zur Verfügung sind 5 Millionen. Auch hier aber die Frage, ja, reicht das aus? Ist das nicht dann auch zu langsam? Warten Produktionsunternehmen so lange oder gehen sie nicht vielleicht dann doch zu Microsoft?
Nein. Also erstens, es sind ja schon ein paar große Produktionsunternehmen in der Automobilbranche, ohne jetzt den Namen zu nennen, sind ja schon zu Hyperscalern gegangen.
Da können Sie alle nennen, weil die sind ja alle dabei. Also.
Aber der limitierende Faktor ist nicht die Größe des Hyperscalers, sondern die Tiefe des Maschinenbau-Know-hows, des wissenschaftlich plus fachprofessionellen Know-how. Wenn Sie nicht wissen, was eine Spindel ist, und wie genau eine Spindel und das umgebende Spindelgehäuse aufeinander abgestimmt sein müssen, dann können Sie nicht einmal diskutieren mit den Gebrüdern Heller. Weil dann brauchen Sie einfach, dann sagen Sie, ja, bitte, dann fang hinten, wenn meine Pilotfabrik, dann gehen die Lehrer, dann bist du ein Azubi die ersten 2 Jahre, weil ich kann nicht einmal mit dir reden. Da geht es um Passgenauigkeiten. Du kannst nicht einmal ein CAD-Programm bedienen. Du weißt doch nicht einmal, was dann die Schritte sind. Und darum geht's. Um das fruchtbar zu machen, da braucht man nicht Millionen Leute und auch nicht Milliarden an Förderung. Natürlich, der Microsoft gibt pro Jahr so viel Förderung aus wie das Europe Horizon in der ganzen EU. Das ist ja ein Wahnsinn. Das sind ja ganz, ganz weit hinten, nämlich 10 Milliarden ungefähr. Aber das Know-how ist der limitierende Faktor. Und in das investieren wir. Und da braucht man nicht so viele Leute. Weil kluge Köpfe, 3, 4, 5, die schaffen das dann schon. Die brauchen natürlich ein langes Know-how. Also das genügt nicht, jemanden von der Universität zu holen. Schon auch für gewisse Sachen. Ja. Aber da muss man aus der Praxis kommen, auch die Probleme erkennen, weil sonst bringt man auch nichts weiter im Maschinenbau. Es sind ja Maschinen im Einsatz, wir nennen das Brownfield, die seit 30 Jahren ihren Job machen. Die sind auch ausoptimiert. Aber wie bringe ich die an die IoT-Plattform? Ja. Da hilft kein Microsoft oder AWS. Da hilft deutsche, österreichische, europäische Ingenieurkunst. Da muss man wirklich ganz, ganz toll denken, und als Physiker bin ich da viel zu weit weg, aber bei den persönlichen Meetings mit dem Projektteam ist das immer wirklich begeisternd zu sehen, wie die Leute, wie es letztlich dann doch am Detail hängt. Auch die Datenmodelle müssen ja dann, damit ich es teilen kann, müssen ja im Detail passen. Also mein Sohn studiert Maschinenbau, da weiß ich, das kann man nicht einfach sagen, naja, das ist halt ein Getriebe. Ja, hallo, das ist ein Schneckengetriebe, ein Wendelgetriebe, das geht überhaupt nicht. Es gibt, weiß ich, 20 Arten von Kugellager. Und wir sagen, naja, dann haben wir halt im digitalen Zwilling, beschreiben wir halt Kugellager. Der sagt immer, mit dem fange ich nichts an. Das mache ich, weiß ich nicht, am Sonntagvormittag beim Kaffee trinken, diesen Digital Twin. Aber der nützt uns nichts mehr. Okay. Das heißt, man muss wirklich in die Tiefe gehen. Und dann auftauchen, und da hilft uns die Förderung immens, dass nämlich vor allem auch diese Verästelungen, die Verwicklungen, tatsächlich auch, wir wollen ja was produzieren, also am Ende muss es ja Demos geben. Die Use Cases sind die Anwendungsfälle, die wir demonstrieren wollen. Das heißt, die Förderung geht bis zu so einem Technology Readiness Level 7 oder 8. Experimentelle Entwicklung heißt das. Natürlich zahlt uns niemand die Entwicklung von einem Cumulosity-Modul, aber wir schauen so weit, dass wir sagen, was fehlt uns denn noch? Und funktioniert es in der Praxis zwischen den Partnern? Und erst wenn die abnicken, dann weiß man, jetzt kann man wirklich investieren, also co-innovativ, die Heller, die Plaster und Teurer dieser Welt, die Aburgs und auch die Exoscales, damit man wirklich Wettbewerbsvorteile letztlich lukriert.
Und damit nützt ihm auch eine besondere Geschwindigkeit überhaupt nichts, sondern einfach Zeit man ist nicht auch Money, sondern.
Also man darf nicht, was man nicht machen darf, ist, man darf nicht die nächsten 10 Jahre konsequent verschlafen. Klar. Also man hört immer wieder auch in Deutschland, in Österreich, ja, die Digitalisierung, wir sind viel zu langsam und AI und ähnliches. Also auch Artificial Intelligence Anwendungen, wir probieren das zum Beispiel hier mit dem Digital Twin, ich habe die Spindel erwähnt, eine Spindel ist perfekt, also das ist ein Ding wie das Bohrfutter einer Bohrmaschine, nur auf einen Tausendstel Millimeter genau geschliffen, das dreht sich und da spannt man andere Werkzeuge, Bohrer oder Fräsen oder was auch immer ein. Das heißt, wenn ich auf ein Tausendstel Millimeter genau bohren möchte, als Anwender von so einer Spindel, dann muss die Spindel auf einen halben Tausendstel genau geschliffen werden. Das ist extrem aufwendig, deswegen weiß man, hey, diese Spindel ist links oben, ich bin kein Maschinenbauer, also mal kreuzige mich jetzt, links oben ist die unwuchtig, aber pass auf, ich habe da hinten vor einem halben Jahr am Lager ein Gehäuse gefertigt, das war da ausgewölbt. Und wie finden Sie das heraus? Heute müsste man mühsam eine neue Spindel natürlich viel, ist nicht resilient, weil das dauert dann wieder 2 Monate oder etwas. Wenn man dieses Bauteil-Matching mit Artificial Intelligence machen könnte, dann ist man flott. Oder man spart sich extreme Kosten, nicht zuletzt natürlich auch CO2-Produktion dabei, apropos. Absolut. Also das ist, und da muss man im Detail den Digital Twin wirklich auf Tausendstel Millimeter genau messen und vermessen haben. Da kann ich nicht sagen, ja, was ist denn die Nummer des Werkstücks und halt die klassischen, wie sich ein ITler halt vorstellt, dass so ein Werkstück mit 5 Attributen beschrieben wird und passt schon. Das passt eben genau nicht. Oder ist viel zu wenig. Ja.
Oder zu wenig, genau.
Ja, aber es ist absolut zu wenig und hilft dem Ingenieur nichts, ja.
Das ist es. Und das soll ja am Ende dann passieren. Lassen Sie mich ganz kurz noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mir in der Vorbereitung einfach auffiel. Sie sagten es aus Ihrer Vorstellung, wenn Sie sich nicht gerade um Eupro Gigant kümmern, arbeiten Sie für die Software AG. Da stellt sich die Frage, was verspricht sich Ihr Arbeitgeber, ja ein typischer Softwarekonzern, von einem derartigen Engagement?
Das sind zwei wesentliche Elemente. Das eine ist, wir haben ja selber als Software horizontale Plattformen, also
Okay.
eine Integrationsplattform, eine IoT-Plattform, und die müssen wir in verschiedenen Standardisierungssettings erproben. Und eins davon, wo wir natürlich auch einen First-Mover-Advantage haben möchten, ist, wir möchten untersuchen, wie aufwendig ist es, die Cumulocity-IoT-Plattform auf Gaia-X-Standards, auf einem Gaia-X-compliant Infrastructure-as-a-Service aufzubauen. Das ist das Erste. Das zweite ist, diese Datenräume EuPro Gigant, die leben davon, dass alle Daten, also auch die, die über unsere Plattformen laufen, in einem Gaia-X-kompatiblen Format natürlich, vor allem Identity, Trust, exponiert werden, also anderen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist die Frage, was heißt das für uns? Wir haben so eine Software, die das prinzipiell macht. Es gibt ja da teilweise Standards, OpenAPI 3.0, Swagger hat das früher geheißen. Da gibt es eben API-Gateways. Die Frage ist dann für uns, und lass uns doch einmal untersuchen, in einem echten Use Case, Co-Innovation oder Co-Evolution nennen wir das, welche Anforderungen gibt es von Gaia-X, um unseren API-Gateway kompatibel zu machen. Also das ist jetzt horizontal. Und das Zweite ist auch etwas, was wir im CTO-Office seit 2 Jahren treiben, ist vertikale Partnerschaften.
Okay.
Cumulocity und auch unsere Integrationssoftware, der ist egal, ob das jetzt ein Autobauer ist, ein Maschinenbauer, ein Bäcker oder ein, was haben wir in Russland einmal, eine Asbestmine. Die ist völlig egal, da schließt man halt die Sensoren an. Aber den Kunden, unseren Kunden ist es nicht egal, weil der möchte nicht ein generisches Dashboard sehen, sondern er möchte seine KPIs sehen, die vertikal unterschiedlich sind. Ich habe mal einen Water Management, also für Wasserzähler, Solution Accelerator in Australien gebaut, auch was ganz was Neues. Da muss man eben sich überlegen, was sind die Dashboards für ein Wasserwerk oder für den Kunden? Und da ist das vertikale Know-how dieser produzierenden Industrie, des produzierenden Gewerbes für uns der zweite Angelpunkt, warum wir an so etwas teilnehmen. Und für uns ist es ganz klar, es ist ein Wettbewerbsvorteil. Wenn wir früher sind als unsere amerikanischen Konkurrenten, dann die sich gar nicht engagieren beispielsweise, dann heißt das was. Also dann ist das für uns, lässt sich das auch in Geld übersetzen.
Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen über die Rahmendaten von EuPro Gigant. Haben wir gesprochen, 2025 werden, wenn alles so läuft wie geplant, die 7 EuPro Gigant Anwendungsfälle verfügbar sein. Wie soll es dann weitergehen?
Ich habe schon angedeutet, die Förderung bezieht sich auf das Erarbeiten, experimentelle Erweitern bis zu einem bestimmten Technologie Readiness Level, also 7 oder 8, also noch vor der Serienreife, noch vor der Erprobung bei einem echten Kunden, der dafür wirklich auch Geld zahlt, also wo man ein Produkt hat. Das heißt, ich würde mir wünschen, und wir sind absolut zuversichtlich, dass das funktioniert, dass auf dieser technischen Ebene von den Sensoren, es werden Sensoren entwickelt, es werden High-Speed, Low-Cost-Measurement-Algorithmen entwickelt, dass wir am Ende 2025 so weit sind, dass wir das mit einem Partner aus dem EuPro-Gigant-Netzwerk produktreif machen können. Das würde ich mir wünschen, dass wir Produkte haben können, die dann Gaia-X-kompatibel sind. Also das ist noch ein Schritt, den man danach tun muss, weil der auch nicht mehr gefördert wird. Aber da, wenn wir da das Risiko rausnehmen können, nicht nur technisch, sondern auch mit diesem Ökosystem, dass man es wirklich umsetzen kann, technisch als auch in diesem Ökosystem, dass die Partner auch zusammenbleiben. Das würde ich mir wünschen. Wir haben ein Buch geschrieben mit der RWTH über die Datenmonetarisierung von technischen Daten. Das ist ja nicht leicht mit den Anwendungsfällen. Es müssen sich Partner finden. Technisch ist es schon nicht leicht. Dann mit dieser Technik nach EuPro Gigant können wir uns auf die Partner, auf die Ökosystem, auf die Monetarisierungs-Use-Case Suche machen. Und die 7, die Sie da erwähnt haben, sind schon die ersten.
Das wäre also das Ziel ist klar von Augen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie der Weg dahin verläuft. Zumindest hätten wir dann die Gelegenheit, 2025 uns nochmal zum Podcast-Interview zu verabreden, um dann über die nächsten Schritte zu diskutieren. Für heute bedanke ich mich recht herzlich für die interessanten Ausführungen. Ich wünsche natürlich sowohl für EuPro Gigant wie auch für Ihre Arbeit bei der Software AG weiter viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich würde mich freuen, wenn wir in 2025 dann schon die Use Cases und die Produkte diskutieren könnten. Bis bald wieder mal.
Ich schicke die Termineinladung.
Sehr schön, ja.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de/podcast-folge-127. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.